Hallo und herzlich willkommen zum Best Buddy Podcast. Folge 25. Heute schauen wir uns mal an, wie sich denn Hundehaltung und Hundetraining in den letzten 25 Jahren so entwickelt hat. Wie immer mit dabei der liebe Dennis, und das wird heute auch ganz interessant, weil heute schauen wir wirklich so auf deinen Werdegang als Hundetrainer und was du da so beobachtet hast. Und damit erstmal einen schönen guten Morgen, mein Lieber.
Ja, einen schönen guten Morgen, Justus. Grüße dich.
Hi. Ja, ich bin auch dabei, Justus, einer der Gründer von Alpenwurf. Wir machen kaltgepresstes Hundefutter. Und wir surfen natürlich auch auf der Welle von diesen neuen Hundehaltenden, weil auch Ernährung wird ja immer wichtiger bei vielen, weil die Frage ist wirklich, okay, wie kann ich meinen Hund denn jetzt ernähren? Oder wie kann ich ihn vor allem gesund ernähren, dass er auch lange lebt und so weiter? Da gibt es ganz spannende Studien zu. Aber das als Randnotiz, da kommen wir vielleicht gleich noch hin. Jetzt erstmal würde mich total interessieren, Dennis. Dennis, wie war Hundetraining vor 20 Jahren? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, spannendes Thema heute auf jeden Fall. Und wie du schon sagtest, mein Werdegang, also ich fing ja an so mit circa 16, 17 Jahren. Mhm. Und mittlerweile bin ich 41, also die Zeit rast. Ja. Und es hat sich schon ein bisschen was geändert. Ich sag mal so, früher war so ein bisschen, was heißt früher, so lange ist das noch gar nicht her. Also was ich so erfahren habe, mitbekommen habe, dass oftmals so die Einstellung war, der Hund muss das umsetzen oder machen, weil ich das so möchte. Mhm. Also ein bisschen abwerten und so ein bisschen, ich sag immer, Ego-Trip-mäßig drauf. Und heute ist es mittlerweile so, zum Glück, dass wir gutes Hundetraining machen können, durch wissenschaftliche Studienbelege nochmal unterstrichen, wie Hunde lernen. Und heute ist eher die Einstellung, was ich mitbekomme, ist, was habe ich davon aus der Hundeperspektive? Das ist mein Grundsatz auch. Also was hat der Hund denn durch bestimmtes Verhalten? Und das ist meine Einstellung. Und das hat sich schon so ein bisschen geändert. Man muss nur aufpassen, das ist auch so ein Trend oder so eine Entwicklung, wir rutschen oftmals vom einem Extrem in das andere Extrem. Das heißt, früher war es ein bisschen, sage ich mal, ich will gar nicht klassischer sagen, aber so ein bisschen Hardliner, ja, so ein bisschen tougher. Und heute geht es in das andere Extreme. Ja, so, ich sage ganz bewusst, man kann halt nicht alles nur positiv verstärken, wenn wir an dem Thema mal sind. Ich bin Verfechter von dieser Methode, ja, aber komplett, um es lerntheoretisch zu sagen, man kann nicht ohne Strafe arbeiten. Es geht einfach nicht. Und das wird oftmals so deklariert und das erkenne ich auch so. Und da wird oftmals so Marketinginstrumente auch genutzt, um es dann etwas charmanter und sanfter auszudrücken, aber das ist einfach auch nicht die Realität. Und da müssen wir so ein bisschen aufpassen, dass wir den Bogen nicht überspannen und da wieder in ein völlig andere Extrem geraten und dann die Konsequenzen auch irgendwann nicht mehr auffangen können tatsächlich.
Dieser Podcast wird präsentiert von Alpenwurf. Ungesunde Hundeernährung ist ein großes und vor allem unterschätztes Krankheitsrisiko für Hunde. Und deshalb gibt es das kaltgepresste Hundefutter von Alpenwurf. Mit einem hundertprozentig transparentem Qualitätsversprechen. Das kaltgepresste Futter ist besonders schonend hergestellt und zeichnet sich durch eine transparente Rezeptur und Herkunftsangaben der Zutaten aus, damit du siehst, dass in deinem Futter nur das Beste ist. Nachhaltigkeit spielt dabei eine Riesenrolle und deshalb kommen nicht nur die Zutaten aus der Region, das Futter wird in Deutschland hergestellt, sondern auch bei der Verpackung und beim Versand wird besonders darauf geachtet. Überzeug dich selbst und bestell heute das Futter auf alpenwurf.de. Mit dem Gutscheincode Podcast bekommst du sogar 10% auf deine erste Bestellung. Guten Appetit und viel Spaß beim Podcast.
Ja, jetzt mal so ganz grob, ne? So, was ich erkenne vom einen Extrem ins andere Extrem. Es ist schwierig für viele so einen gesunden Mittelweg zu finden.
Ja, glaube ich, interessant. Früher war der Hund ja wirklich eher so, so maximal der Begleiter, der war so dabei, hat aufs Haus aufgepasst, hat vielleicht auch noch draußen geschlafen. Das war ja früher eher so der Standard, dass der Hund auch draußen schläft und so im Haus. Und jetzt geht's wieder, also ich finde es super, wie du es beschrieben hast, halt dieses Vertätschel oder Verhätscheln. Mhm. Der Hund schläft mit im Bett immer.
Ja.
ist ja so der Klassiker und tanzt sie auf der Nase rum. Ja,
also ich finde es gar nicht schlimm, Justus, wenn der Hund mal im Bett liegen würde oder mit im Bett schläft oder mal auf die Couch kommt. Das will ich gar nicht, das finde ich alles gar nicht schlimm. Da fängt bei mir auch nicht Vermenschlichung an. Mhm. Aber ich habe so ein Gefühl, dass wir mittlerweile auf dem Stand sind, dass diese Vermenschlichung ins Extreme gerät. Und damit meine ich so eine Überfürsorge, was es mittlerweile alles auch auf dem Markt gibt, zu kaufen. Welchen gesellschaftlichen Wert der Hund mittlerweile in der Familie hat. Und der wird auf eine komplette gleiche Ebene gesetzt, wie halt auch zum Beispiel Kinder. Und dabei sucht der Hund gar nicht eine Kooperation auf Augenhöhe. Was er sucht, ist eine klare Position innerhalb des sozialen Gefüges. Und das sollte geklärt sein tatsächlich. Und damit haben ganz, ganz viele mittlerweile Probleme, so eine klare Position, so eine klare, ich sag's mal, Rangordnung zu schaffen. Das klingt jetzt ein bisschen stumpf und ein bisschen altmodisch, aber jedes Säugetier der Welt, auch der Hund dabei, sucht nach einer klaren Position. Welche Aufgabe habe ich hier tatsächlich? Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der bei ganz, ganz vielen mittlerweile in der Schieflage ist, eine gesunde Hund-Mensch-Beziehung aufzubauen. Und das ist auch meistens, woran ich tatsächlich arbeiten muss, bei den ganz, ganz vielen Hund-Mensch-Teams, die mich dann kontaktieren, eine gesunde Hund-Mensch-Beziehung aufzubauen.
Okay, spannend. Und wie sieht das dann aus, wenn diese Beziehung nicht gesund ist? Also wenn diese Positionierung im sozialen Gefüge nicht klar ist? Kannst du dir so ein Beispiel geben, dass ich mir das vorstellen kann?
Beispiele sind unter anderem, ich differenziere einmal einen Innenfreiraum und einen äußeren Freiraum. Mhm. Und der äußere Freiraum besagt aus meiner Sicht, dass der Hund auch mal natürlich unkontrolliert sein Ding machen kann draußen. Ne? Man leint den Hund ab und der Hund kann laufen und auch mal unkommentiert seine Sachen machen. Aber das hat ein Übermaß angenommen und dann wird der Hund natürlich dann dementsprechend einen sehr starken Außenfokus bekommen. Ja, und der Innenfreiraum, also alles, was mit dem Besitzer zu tun hat, der ist so ein bisschen in der Schieflage. Und dann hat der Hund natürlich ganz, ganz viel Außenfreiraum, aber ganz wenig Innenfreiraum mit dem Besitzer. Und dementsprechend werden andere Sachen dann draußen natürlich viel, viel interessanter tatsächlich. Ne? Oder auch, was in der Schieflage ist, zwischen Hund und Mensch, ist halt diese klare Position. Es werden keine klaren Regeln im Haushalt gemacht. Also ich sage immer, klare Regeln im Haushalt. Der Hund muss seine Position oder sollte seine Position finden. Und da gibt es auch Werte, Normen und Regeln in meinem Haushalt, die ich auflege und woran der Hund sich auch dann anpassen sollte. Klingt immer so ein bisschen primitiv, aber das Struktur, Rituale helfen jedem Hund. Rituale und Struktur, also Rituale dort, wo sie hilfreich sind, natürlich. Und das ist so eine Schieflage, dass der Hund überhaupt nicht weiß, welche Position er hat, welche Regeln es gibt. Und dann wird der Hund natürlich auch, der ist jetzt nicht derjenige, dass das Tier, das jetzt nach Weltherrschaft sucht, aber er sucht seinen sozialen Status. Er sucht seinen sozialen Status innerhalb dieser Hund-Mensch-Beziehung. Und dieser soziale Status, der wird oftmals unbewusst beim Hund extrem ins Hohe gebracht. Mhm. Ja, weil es keine Regeln gibt, weil es keine Grenzen gibt. Ja, und das ist so ein Thema, wo wir echt aufpassen müssen, dass das nicht komplett in die Schieflage gerät, weil der Hund nämlich diesen Wert hat mittlerweile. Na, das war früher auch, also teilweise auch so. Natürlich hat der Hund einen hohen Stellenwert, aber das ist eine gefährliche Entwicklung, dass der Hund immer und immer mehr komplett als Familienmitglied angesehen wird, ins Extreme aber. Ja, so, und dann werden Bedürfnisse, Wünsche an den Hund weitergegeben. Ja, man kommuniziert mit dem Hund, als wäre es ein Kind. Man geht mit dem Hund in Dialog, als wenn es ein Kind wäre. Also da klar abzugrenzen. Was darf er, was darf er nicht? Schwarz-weiß, ja, nein. Hund versteht ein klares Ja, ein klares Nein. Und das ist, glaube ich, so ein Trend. Da müssen wir aufpassen, dass das nicht in die Schieflage gerät.
Ja.
Genau.
Ja, da gibt es so zwei Trends, das hatte ich dir auch schon erzählt. Und was ich da so spannend finde, man würde ja sagen, das ist so ein Generationsding und die neue Generation geht irgendwie so fürsorglicher damit um. Also viele haben ja auch erstmal einen Hund und dann eher einen Hund als Kind. Und das ist ja dieser ganze Trend Double Income, No Kids with a Dog dann aber. Da ist genau dieser Kindersatz dann eben auch da bei jungen Menschen. Wobei. Da so das Motto, das letzte Kind hat Fell, das sehen wir bei uns, bei Alpenwurf auch ganz häufig. Bei denen ist es genauso. Die Kinder sind ausgezogen und dann kommt vielleicht nochmal ein Hund und dann wird er halt wirklich gehegt, gepflegt und behandelt wie das jüngste Kind. Und ich finde das so interessant, weil es ist eben, finde ich, nicht dieses Generationending und früher war es anders. Das sind so alle, die sich weiterentwickelt haben. Würdest du da mitgehen oder wie siehst du das?
Ja, sehe ich auch Parallelen zu. Wir nutzen ja oftmals so auch das Thema Helikoptereltern und Kontrolle, dass man alles mittlerweile kontrollieren möchte und alles auf und überall aufpassen möchte. Und da sehe ich auch Parallelen dann zum Thema Hund. Und mittlerweile ist es mir, also das wundert mich, wie viele Hundehalter ihrem Hund quasi nichts mehr zutrauen, auch alleine es zu bewältigen. Also der Hund sollte schon die Möglichkeit haben, auch mal Lösungsstrategien selber zu entwickeln. Ich muss nicht als Hundehalter immer und alles kontrollieren. Ja, und quasi als Rasenmäher Hunde, Papa, Hunde, Mama, alle Gefahren komplett wegmähen. Das muss ich. Natürlich unterstütze ich meinen Hund sozial. Natürlich begleite ich ihn auf diesem Wege, um Lösungsstrategien zu entwickeln. Aber auch da dürfen wir den Bogen nicht überspannen und quasi komplett alles kontrollieren zu wollen. Auch dieses Aufmerksamkeitsthema immer wieder. Ja, der Hund hat ja gar keine Aufmerksamkeit. Ja, meine Güte, der Hund muss mich nicht stundenlang irgendwie anschauen und immer Aufmerksamkeit zeigen. Mir reicht es vollkommen aus, im Beispiel sitzt oder platzt oder bleibt, wenn der Hund dort liegt und halt sich zurückhalten kann. Dabei muss er mich aber nicht die ganze Zeit in der Übung die ganze Zeit anschauen tatsächlich. Ja, so das erkenne ich schon. Da gibt es ja auch schöne Studien drüber. Was macht gute Eltern aus, dass sie im Dialog mit ihren Kindern sind? So, und Kinder und Hunde bringen die gleiche mittlerweile Emotionalität rein. Das heißt, also Impulsivität und was ich für dieses Lebewesen empfinde. Und dann passiert es natürlich, wenn ich die gleiche Emotion habe, zum Hund wie zum Kind, dann überträgt sich das Verhalten, was ich auf das Kind habe, mit dem Kind habe, natürlich auch auf den Hund.
Dann auch
Und
zum Hund,
dann wird es
ja.
schwierig, da diesen Switch zu bekommen, diesen Break zu sagen, okay, bei aller Tierliebe, aber es ist ein Hund.
Ja.
Und am Ende ist es ein Beutegreifer. Ja, so, es ist halt eben halt kein Kind, also es ist halt eben auch kein Mensch. Und da müssen wir aufpassen, dass wir in der Balance bleiben und schauen, dass wir uns mal rückbesinnen, dass es am Ende ein Hund ist. Ne?
Ja.
So, und natürlich lasse ich Emotionen tun. Natürlich soll der Hund der Best Buddy sein für seinen Mensch. Aber das sollte nicht den Bogen überspannen, es sollte im Rahmen bleiben.
Lass den Hund Hund sein.
Ja.
Ja, interessant. Ja, und gleichzeitig eben auch nicht ganz zurückzugehen zu diesem alten Thema. Und dann
Nein.
ist eben nochmal genau diese Sache Ernährung. Wir arbeiten ja mit irgendwie jetzt über 70 Hundetrainern in ganz Deutschland zusammen. Und wir kriegen halt echt super häufig so das Feedback, die Leute haben sich oder die Kunden haben sich noch nicht wirklich damit auseinandergesetzt, was der Hund eigentlich bekommt. Die denken, das Futter muss ja gut sein. Die Empfehlung habe ich von irgendwem bekommen. Und dann schaust du mal so auf die Rückseite des Futters, der Ernährung, siehst eine Zusammensetzung, da fällst du hinten rüber, nur Schwachsinn im Futter. Und merkt man schon, dass so ein gewisser Mindset-Wechsel ist, dass die Leute eben auch Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn sie dann gerade mal den Impuls bekommen, ja, schau dir doch mal dein Futter ganz genau an, dann fangen sie an, sich damit auseinanderzusetzen und finden dann meistens auch, oh, vielleicht soll ich da auch mal was machen. Und das zeigt ja wirklich diese Entwicklung weg von einfach nur, keine Ahnung, da kriegt das günstigste Futter von wo auch immer, ganz egal, hinzu, lass ihn so ernähren, dass er auch schon einfach gesund leben kann. Und das ist, finde ich, ein super positiver Punkt
ja, im Vergleich dazu. Da bin ich auch voll bei dir und da gehe ich auch mit. Und ich sagte ja anfangs auch, dass sich das Hundetraining auch inhaltlich verändert hat. Zum Glück auch. Und es ist gut, dass wir vom einen Extrem weg sind und schauen, okay, wie kann ich den Hund denn jetzt trainingstechnisch kleinschrittig mit bestimmten Trainingsprinzipien das vermitteln, was ich von ihnen haben möchte gerne. Und da ist die Einstellung, was hat der Hund davon, schon mal ein guter Leitsatz zu erkennen, okay, wie bringe ich das dem Hund bei, damit er sich sagt, er hat eine vorteilhafte Konsequenz daraus. Das war früher nicht immer so gang und gäbe und das ist gut so, dass sich das geändert hat, dass sich das Hundetraining inhaltlich geändert hat und auch auf die positive Verstärkung geht, dass wir Verhaltensweisen dann positiv verstärken. Wie gesagt, das ist, da gehe ich voll mit. Ne, so und, aber man muss auch realistisch bleiben und schauen, okay, was passiert hier lerntheoretisch? Und da kann ich nicht einfach sagen, ich trainiere zum Beispiel ohne Strafe, weil es einfach lerntheoretisch nicht möglich ist. Weil alleine das Auslassen von einer Belohnung wäre im Prinzip eine negative Strafe. Ja, so und das passiert halt im Hundetraining. Also das ist auch überhaupt nicht schlimm. Und da dürfen wir uns auch nicht, und das merke ich auch so, da dürfen wir uns nicht verrückt machen lassen. Ich habe einen ganz, ganz, ich will nicht sagen primitiven Satz, aber alles, was funktioniert und nicht tierschutzrelevant ist, ist doch völlig in Ordnung. Ja, so und wenn ich da meinen eigenen Weg gehen kann und sehe, dass es funktioniert, ist das vollkommen in Ordnung. Es gibt ja mittlerweile so viele Informationen. Es geht ja gar nicht mehr um das Wissen. Jeder Hundehalter kann sich ja Wissen aneignen durch Podcasts wie unser, durch YouTube-Videos, durch Kurse. Aber es ist so eine krasse Informationsflut mittlerweile. Ich glaube, dass dadurch eine komplette Orientierungslosigkeit entsteht. Die einen sagen so, die einen sagen so, die einen sagen so, die einen sagen so. Und das meine ich mit, es wird zu viel. Und da sich an bestimmte Sachen zu orientieren, ist hilfreich. Aber zu viel wird am Ende des Tages zur Orientierungslosigkeit führen. Und jeder versucht immer so seinen Senf dazu beizutragen. Und das ist am Ende, glaube ich, nicht ganz so günstig.
Ja, hundertprozentig. Das ist, also im Ernährungsthema ist das riesig. Also es gibt so viele Blogartikel zu irgendwelchen Themen. Es ist komplett verrückt. Und vor allem am Ende, 99% der Inhalte sind halt Werbung für irgendwas. Fairerweise, wir schreiben die Blogartikel natürlich auch nicht einfach so, um zu informieren, sondern klar, um zu informieren, zu sensibilisieren. Aber am Ende haben wir natürlich auch Produkte, die da irgendwie hinterstehen. Und das muss man auch immer im Kopf behalten, wenn man sich sowas durchliest. Das heißt, was wollen die eigentlich von mir? Verkaufen die mir gerade einen Kurs? Verkaufen die mir Produkte und so weiter? Und das ist im Internet gerade wirklich riesig. Also da machen wir die Erfahrung, da lohnt es sich wirklich mal wieder ein Buch zu kaufen oder sowas, weil das ist dann etwas neutraler und die haben halt nicht so diesen direkten Drang zu verkaufen. Und klar muss man auch als Unternehmer, ich meine, sind alle irgendwie selbstständig und dann spielt das natürlich eine große Rolle, aber da zu einer Literatur zu greifen, ist mein Hinweis, ich super gerne mache, weil das tendenziell qualitativ hochwertiger. Cool, ja. Ich nehme mit, lass uns nicht übers Ziel hinausschießen bei der Hundeerziehung, bei der Beziehung zu unseren Hunden, sondern lass uns versuchen, irgendwie ein gesundes Mittelmaß zu haben. Und,
genau, da muss man nochmal so differenzieren, was ist Training, was ist Erziehung. Erziehungsmaßnahmen sind soziale Kompetenzen aufzubauen und das würde ich dann unter dem Aspekt Beziehung bezeichnen.
Ja.
So und Beziehungsebene ist immer erstmal rein funktional und da sollte der Hund erstmal erkennen, okay, welche Position habe ich hier im sozialen Gefüge zwischen Mensch und Hund. Rein biologisch wäre es auch gar kein Rudel, sondern wir sprechen hier vom sozialen Gefüge. Und da ist es wichtig, auf der Beziehungsebene dem Hund schon eine klare Position zuzuordnen. Und dann rein. Und das geht so zusammengefasst mir so ein bisschen verloren, dass da so ein bisschen das in der Schieflage gerät durch die, sage ich mal, Vermenschlichung, durch Sachen, die wie der Hund mittlerweile in der Gesellschaft welchen Wert er hat. Und den will ich gar nicht schlecht reden, Gottes Willen. Ne? Also jeder soll seinen Hund so lieb haben, wie er möchte. Aber das sollten wir nicht aus den Augen verlieren, dass wir eine gesunde Hund-Mensch-Beziehung aufbauen. Mhm. Und rein auf das Trainings, auf den Trainingsinhalt zurückzukommen, da ist der Trend natürlich wunderbar zu schauen, okay, wir gehen weg von diesen, ich sag's mal primitiv, Hardliner-Sache, der Hund soll es machen, weil ich das so möchte, sondern hin zu, was hat der Hund davon, welche vorteilhafte Konsequenzen. Mhm. So, und diesen Trend finde ich super, dass wir da schauen erstmal, okay, wie bekomme ich das hin, damit der Hund diese Ziele erreicht. Und ich sage auch immer, ein weiterer Kernsatz von mir aus meiner Sicht ist, alle Ziele, die wir haben im Training mit dem Hund, sollten zur Motivation für den Hund umgestaltet werden.
Ja.
So, wenn wir die beiden Kernsätze haben, was habe ich davon aus der Perspektive des Hundes und die ganzen Ziele zur Motivation für den Hund umzugestalten, dann sind wir auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg.
Das glaube ich auch, und die Differenzierung da ist auch nochmal super wichtig. Ich glaube, das ist dann ein gutes Schlussplädoyer gewesen. Und damit, Dennis, mein Lieber, hat Spaß gemacht und wir hören uns ganz bald wieder.
Super, Justus, bis bald mal.
Bis dann, ciao.